eine unserer Haupterkenntnisse war, wenn wir angeschaut haben, welche Leute bestrafen denn jetzt undemokratische Kandidatinnen mehr oder weniger, dass eine Sache in allen Ländern ganz markant war, und zwar, dass die Demokratie in Deutschland und in anderen europäischen Ländern von rechts erodiert. Das heißt, Wählerinnen und Wähler von rechtsradikalen oder rechtspopulistischen Parteien bestrafen undemokratisches Verhalten bei den Politikern am wenigsten.
Das ist Johanna Lutz. Sie leitet das Regionalbüro Demokratie der Zukunft der Friedrich-Ebert-Stiftung in Wien. In der Studie Identität, Parteienbindung, Polarisierung hat sie gemeinsam mit ihrem Team untersucht, wie es demokratisch gewählten PolitikerInnen gelingt, ihr Land in eine Autokratie zu verwandeln. In dieser Folge fassen wir die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammen und ordnen sie ein. Und wir gehen der Frage nach, ob Deutschland widerstandsfähig genug ist, solchen Autokratisierungsbemühungen standzuhalten. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Zukunftgerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Kerstin Pelster und nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft.
Uns hat interessiert, wie es dazu kommt, dass PolitikerInnen, die in Europa Demokratie abbauen und rechtsstaatliche Standards, warum die immer wieder gewählt werden, wieso das passieren kann und ja, welche Rolle die Wählerinnen und Wähler dabei spielen, dass Demokratie abgebaut wird in Europa.
Umfragen zufolge ist die Demokratie für die meisten von uns nach wie vor die beste verfügbare Regierungsform. Trotzdem gelingt es demokratisch gewählten AmtsinhaberInnen in vielen Ländern, die Demokratie auszuhöhlen. Vor diesem Hintergrund hat das FES-Regionalbüro Demokratie der Zukunft ein Befragungsexperiment in 7 europäischen Ländern durchgeführt, darunter auch in Deutschland.
Wir haben in der Umfrage ein Kandidatenexperiment gehabt und in diesem Kandidatenexperiment haben wir geschaut, was passiert, wenn eine Politikerin oder ein Politiker eine undemokratische Maßnahme vorschlägt. Und wir haben gesehen, dass grundsätzlich in allen Ländern ein solch undemokratischer Kandidat abgestraft wird von den Wählerinnen und Wählern. Das heißt, er oder sie würde Stimmen verlieren in der Wahl.
Allerdings zeigen die Umfrageergebnisse auch, dass undemokratisches Verhalten in keinem der 7 untersuchten Länder besonders stark bestraft wird. Dazu noch gibt es von Land zu Land deutliche Unterschiede. In Schweden beispielsweise sanktionieren die Menschen Verstöße gegen demokratische Normen doppelt so stark wie in Spanien. Deutschland liegt den Erhebungen zufolge mittendrin. Hier verliert eine Kandidatin, einen Kandidat für demokratische Verstöße im Durchschnitt 7,8% der Stimmenanteile. Dabei ist den Deutschen das Recht auf freie und faire Wahlen am wichtigsten. Dahinter folgen bürgerliche Freiheiten und zuletzt die Gewaltenteilung.
Ich glaube, wir müssen solche Ergebnisse immer auch mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil oft, glaube ich, auch die Wählerinnen solchen Möglichkeiten zustimmen, weil sie denken, ja, das wird doch meine Partei sowieso nie machen, Journalisten unterdrücken oder Protest gewaltsam irgendwie nicht zulassen oder die wirklich sozusagen unsympathischeren Dinge. Und die Szenarien erscheinen dann vielleicht nicht wirklich realistisch in einem gefestigt demokratischen Kontext. Und insofern würde ich dann auch die Ergebnisse, wenn es heißt, nur relativ wenig Wählerinnen würden ihre Parteien wirklich abstrafen, würde ich das nicht wirklich pessimistisch sozusagen lesen.
Sagt der Politikwissenschaftler Andreas Schädler vom Demokratieinstitut der Zentraleuropäischen Universität in Budapest. Dennoch zeigt die Umfrage 1 sehr deutlich.
Was die Studie halt doch findet, ist halt, dass sozusagen Wähler, Wählerinnen, die eher zu, sagen wir mal, rechtsradikalen Parteien tendieren, die uns auch generell eher verdächtig sind in ihrem Demokratieverständnis, in ihren demokratischen Überzeugungen, dass die dann auch eher dazu tendieren, dass sie was Regelverletzungen tolerieren oder dass ihnen inhaltliche Politik wichtiger ist als demokratische Spielregeln.
Das Einhalten demokratischer Standards ist den AnhängerInnen der verschiedenen Parteien nicht gleich wichtig. So zeigt sich zum Beispiel, dass eine Bestrafung der Grünen durch ihre WählerInnen zu fast 10% Stimmenverlust führen könnte. Anders sieht es bei AfD-WählerInnen aus. Dort beläuft sich der Stimmenverlust nur auf 5%. Überraschenderweise bestrafen auch WählerInnen der CDU-CSU nur mit ca. 5% Stimmenverlust. Eine Erkenntnis, die wir unbedingt im Blick behalten müssen, wenn es um die zukünftige Entwicklung politischer Prozesse in Deutschland geht, sagt Filip Milacic, der die Studie mit erstellt hat.
Wie Sie sicherlich wissen, in der Geschichte, die radikalen Rechten konnten auf demokratische Weise nur dann die Macht gewinnen, wenn sie eine Allianz mit Konservativen gebildet hat. Und auch in Deutschland ist das auf Parteiebene weit entfernt, also immer noch. Aber was uns überrascht hat, ist das Verhalten der Wählerinnen und Wähler von CDU, CSU in Bezug auf Demokratie. Weil wir haben da gesehen, dass sie ganz, ganz ähnlich ticken wie die Wählerinnen und Wähler von AfD.
Überraschende Tendenzen offenbaren auch die Umfrageergebnisse in der Gruppe der Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Zumindest, wenn wir uns die Zahlen für Deutschland ansehen. Sie entpuppt sich nämlich als Gruppe mit erheblichem autoritären Potenzial.
Die werden oft als mutmaßliches Rettungspotenzial für Demokratie gesehen. Dass, wenn man die nur mobilisiert, sie tatsächlich auch die Demokratie stützen. Und da sehen wir deutliche Unterschiede in den Ländern. Zum Beispiel in der Ukraine und in Serbien ist das tatsächlich so. Also wir sehen, dass NichtwählerInnen undemokratisches Verhalten viel stärker sanktionieren. Also gibt es ein größeres Bewusstsein drüber. In Deutschland hingegen würden NichtwählerInnen, wenn sie denn wählen würden, noch weniger bestrafen als zum Beispiel Anhänger von der AfD. Und das ist auch in anderen westeuropäischen Ländern so.
Fast ein Drittel aller NichtwählerInnen hält eine demokratische Regierungsform für sehr schlecht oder eher schlecht. Und auch die Gruppe der jungen Wähler trägt nicht zur Stärkung der Demokratie bei, sagt Studienersteller Filip Milacic.
Wir sehen auch nicht, dass die auch ein demokratisches Potenzial haben, leider. Weil wir sehen also, bei diesen direkten Fragen, schätzen Sie Demokratie? Wir konnten da sehen, die schätzen am wenigsten Demokratie unter allen Altersgruppen. Und wir sehen auch in diesem Experiment, dass sie ganz wenig undemokratisches Verhalten bestrafen.
Was bedeutet das nun? Können wir aus diesen Ergebnissen schon Rückschlüsse ziehen? Sind die Menschen in Deutschland der Demokratie vielleicht doch gar nicht so wohlgesonnen? Haben sie sich von der Demokratie entfernt? Nein, dem ist nicht so. Die Deutschen schätzen die Demokratie und sie können demokratisches Verhalten identifizieren. Rund 80% der Befragten können demokratisches und undemokratisches Verhalten klar benennen und auseinanderhalten.
Was sehr positiv ist, unserer Meinung nach, aber auch gegen etabliertes Wissen ist, ist das Verhalten der Wählerinnen und Wähler in West- und Ostdeutschland. Also, wir sehen da keine großen Unterschiede. Wo sehen wir Unterschiede? In Zufriedenheit mit Demokratie oder um wie demokratisch wird Deutschland regiert. Da sehen wir, dass Ostdeutsche sind viel, viel weniger zufrieden, wie Demokratie in Deutschland funktioniert. Und die glauben auch, dass Deutschland viel mehr demokratischer regiert werden soll.
Obwohl sich die Mehrheit der deutschen Wählerinnen und Wähler zur Demokratie bekennt, ist Deutschland aber nicht immun gegen eine Demontage demokratischer Institutionen. Denn die meisten WählerInnen machen sogenannte Trade-offs. Das bedeutet, dass sie bereit sind, für einen bestimmten politischen Inhalt, den sie unbedingt wollen, demokratische oder rechtsstaatliche Standards einzutauschen.
Und das haben wir auch gesehen, dass das in allen europäischen Ländern passiert. Und auch eigentlich in fast allen Wählergruppen, da natürlich auch wieder unterschiedlich stark. Manchen Menschen ist besonders wichtig, dass eine gewisse Umweltpolitik gemacht wird. Und auch da haben wir aber insgesamt bei den politischen Themen, für die Menschen bereit waren, demokratische Standards einzutauschen, auch einen Trend gesehen in Gesamteuropa. Und zwar, dass die Menschen hauptsächlich Demokratie eintauschen für identitätspolitische Themen.
Sozioökonomische Themen hingegen führen laut Studie viel weniger dazu, dass demokratische Standards eingetauscht werden, berichtet Studienerstellerin Johanna Lutz.
In manchen Ländern kann man wirklich sagen, da war es den Wählerinnen und Wählern wichtiger, die Demokratie zu bewahren, als mehr Geld in der Tasche zu haben, wenn wir zum Beispiel steuerpolitische Dinge abgefragt haben. Aber das, was die Menschen immer wieder über alles gestellt haben, waren eben identitätspolitische Themen. Das waren Sachen wie Nutzung von Minderheitensprachen oder Rechte für gleichgeschlechtliche Paare.
Welche Konsequenzen sich aus diesem Verhalten ableiten lassen und was das möglicherweise für die Demokratie in Deutschland bedeutet, fasst Filip Milacic zusammen.
Ja, das bedeutet nicht, dass jetzt die Mehrheit der Deutschen plötzlich autoritär geworden sind. Das bedeutet, dass sie offen für Autoritarismus sind, unter bestimmten Umständen. Und lassen Sie mich daran erinnern, auch in Ländern, europäischen Ländern, wo Demokratie abgebaut würde, die Wählerinnen und Wähler, die haben nicht für Autokratie gestimmt, sondern trotz des autokratischen Benehmens haben sie für solche Politikerinnen und Politiker gestimmt. Weil die haben ihr Autoritarismus irgendwie erklärt. Zum Beispiel, viele von denen haben gesagt, ich muss die Macht akkumulieren, um Immigrationsprobleme zu lösen. Und Das war oft eine Erklärung. Und was wir sehen hier in Deutschland, dass viele Wählerinnen und Wähler durchaus für so ein solches Narrativ offen würden. Also, dass jemand kommt und sagt, ich werde die Migrationsfrage lösen, aber dafür muss ich auf Kosten der Justiz oder des Parlaments die Macht akkumulieren. Was uns Sorgen macht.
Werfen wir zur Veranschaulichung eines solchen Prozesses einmal einen Blick in unser Nachbarland Polen, wo die neue Regierung unter Ministerpräsident Donald Tusk versucht, zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zurückzukehren. Was war passiert? Von 2015 bis 2023 regiert in Polen die nationalkonservative Partei PiS. Schon kurz nach Amtsantritt gelingt es den Rechtspopulisten und Nationalisten, Presse und Justiz unter ihre direkte Kontrolle zu bringen, ihre Unabhängigkeit auszuhöhlen. Dadurch geraten Gewaltenteilung und das Gleichgewicht der Kräfte im Staat ins Wanken.
Also ich glaube, ganz wichtig da ist erstmal zu sagen, dass die Parteien ja meistens nicht damit antreten, dass sie sagen, wir wollen die Demokratie abschaffen, sondern sie machen eigentlich in der Regel genau das Gegenteil. Sie sagen, sie wollen die Demokratie stärken. So wie die Demokratie aktuell ist, funktioniert sie nicht gut und sie wollen sich eben dafür einsetzen, dass das Volk wieder mehr Rechte bekommt und wieder mehr Möglichkeiten hat, irgendwie politisch mitzugestalten.
Erklärt die Politikwissenschaftlerin Dominika Tronina. Das Ziel der PiS, ein Polen schaffen, das sich an nationalen und christlichen Werten orientiert. Als Vorbild dient ihr dabei Viktor Orban. Genauso wie der ungarische Ministerpräsident versucht die PiS, die öffentliche Meinung in der Gesellschaft in ihrem Sinne zu manipulieren und hetzt dabei vor allem gegen zwei Gruppen, Minderheiten und Geflüchtete.
Wenn diese Parteien eigentlich von Demokratie sprechen, meinen die eine Form von Mehrheitsherrschaft eigentlich. Die meinen jetzt nicht damit Minderheitenrechte, Gewaltenteilung ist auch nicht unbedingt das, was damit gemeint ist, sondern tatsächlich eigentlich die Mehrheit des Volkes hat uns gewählt und deshalb vertreten wir jetzt die Mehrheit und alles, was diese Mehrheit sagt, sollte eigentlich im Prinzip auch umgesetzt werden. Punkt. Das ist sozusagen das Demokratieverständnis, vielleicht wenn man das einfach ganz kurz zusammenfassen möchte.
Punkten kann die PiS bei ihren Wählerinnen und Wählern vor allem mit ihren Themen. Zum ersten Mal gelingt ihr das 2005, aber auch später bei ihren Wiederwahlen, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Humboldt-Universität Berlin, Tronina. Diese inhaltlichen Positionen lassen viele ihrer WählerInnen über das nationalistische Programm, die europakritische Haltung und den permanent propagierten Kulturkampf gegen sexuelle Minderheiten und Geflüchtete hinwegschauen.
Was auch sehr wichtig ist, warum die nicht bestraft worden sind, ist, weil sie gewisse Wahlversprechen eingelöst haben. Also als die PiS angetreten ist bei den Wahlen, hat sie sehr wohlfahrtsstaatliche Versprechen gemacht, beispielsweise das Rentenalter abzusenken und auch beispielsweise ein Kindergeld einzuführen. Also es war eine ganz neue Sozialpolitik. Das heißt, mit solchen sozialen Versprechungen wurden sie gewählt und die haben sie dann auch eingelöst. Und dann haben wir 2019 vielleicht eine Situation, wo im Prinzip ein großer Teil der Bevölkerung auch sagt, nee, das geht uns zu weit. Aber zu dem Zeitpunkt wurden die sozialen Versprechungen eingelöst. Die anderen Parteien sind vielleicht ein bisschen schwächer. Und der Streit mit der Europäischen Union ist eventuell noch gar nicht so sehr eskaliert, wie er beispielsweise vielleicht 2023 eskaliert ist.
Auch der Politikwissenschaftler Andreas Schädler ist der Ansicht, dass politische Inhalte eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Frage geht, was Menschen dazu motiviert, undemokratische Parteien zu wählen.
Also ich glaube, dass alle diese Parteien, die erfolgreich sind und Wähler mobilisieren, also sie sind nicht erfolgreich auf der Grundlage antidemokratischer Wahlversprechungen. Ja, das ist nicht der Kern. Der Kern ist also etwa in Polen Familienpolitik, Sozialpolitik, das Gefühl, dass die Menschen sich davor in sozusagen neoliberaler Kälte alleingelassen gefühlt haben. Und dann gibt's, glaube ich, ein zweites Element, das ich unter dem Schlagwort Polarisierung analysiere, wo, glaube ich, der Kern ist, dass nicht nur eine Seite die andere als antidemokratisch wahrnimmt, sondern diese Wahrnehmungen wechselseitig sind.
Nun spielt Polarisierung auch in den 7 europäischen Ländern, die Johanna Lutz und ihr Team untersucht haben, eine Rolle. Allerdings in einem viel geringeren Ausmaße als beispielsweise in den USA.
Trotzdem gibt es sehr laute Ränder, das heißt bestimmte Gruppen, die sich stark Gehör verschaffen und versuchen, diese Polarisierung zu schüren. Ich glaube, da sollte man eben als Politikerinnen und Politiker nicht unbedingt mit draufspringen.
Unter allen 7 abgefragten Ländern ist Deutschland das am wenigsten polarisierte Land. Dabei polarisiert die Deutschen am stärksten die Frage, wie erneuerbare Energien besteuert werden sollen. Dahinter kommt die Frage nach den Heirats- und Adoptionsrechten für gleichgeschlechtliche Paare. Das identitätsbezogene Thema Einwanderung, das seit Jahren im öffentlichen Diskurs steht, wirkt hingegen nicht polarisierend in Deutschland.
Was wir auch sehen in diesen Debatten über Polarisierung, weil Polarisierung ist manchen Ländern wichtig, weil man sagt, wenn die Leute in Bezug auf ein Thema polarisiert sind, dann werden sie viel mehr autoritäres Verhalten tolerieren. Und die sehen auch, dass in Deutschland die Leute würden diese Trade-offs machen, also die würden demokratische Standards für Lieblingspolitik opfern, obwohl dieses Thema nicht polarisiert ist.
Die wichtigste Erklärung dafür, warum Leute demokratisch verdächtige KandidatInnen und Parteien wählen, ist aber noch etwas anderes, meint Politikwissenschaftler Andreas Schädler.
Also in Wirklichkeit glauben, dass ihre Leute die besseren Demokraten sind. Das ist viel, viel wichtiger als Toleranz gegenüber demokratischen Regelverletzungen. Ich glaube, das Musterbeispiel von demokratischer Krise, demokratischen Bedrohungen und demokratischer Polarisierung sind die Vereinigten Staaten. Ja? Und da sehen wir das ganz, ganz klar. Beide Seiten sehen sich wechselseitig als Bedrohung für die Demokratie.
Die Treue zur eigenen Partei verleitet auch hierzulande viele Wählerinnen und Wähler dazu, undemokratische PolitikerInnen zu wählen. Das hat das Kandidatenexperiment eindrucksvoll gezeigt, sagt Studienerstellerin Johanna Lutz.
Die Parteipräferenz war noch wichtiger als jedes Thema. Und das war auch in allen Ländern gleichermaßen am allerstärksten. Das heißt, wenn ein undemokratischer Kandidat, also eine Kandidatin, die der eigenen präferierten Partei angehört, was Undemokratisches vorschlägt, wurde das viel eher toleriert und akzeptiert, als wenn die Person aus einem anderen Parteilager kam. Und das machen alle Wählerinnen und Wähler von jeglichen Parteien. Aber auch da haben wir insgesamt in Europa den Trend gesehen, dass die Anhängerschaft von rechtspopulistischen Parteien das am stärksten beeinflusst.
Damit die Demokratie in Deutschland widerstandsfähig bleibt, braucht es eine kritisch denkende Öffentlichkeit, die Verstöße gegen demokratische Prinzipien erkennt und verhindert. Auch und vor allem, wenn Regelverletzungen in den eigenen Reihen passieren, dürfen sie nicht einfach so hingenommen werden. Dazu haben Politikerinnen und Politiker zu viel Macht. Schließlich sind sie es, die die politische Agenda setzen. Und auch sie sind es, die das Gefühl einer Polarisierung schüren können.
Da tragen Politikerinnen und Politiker eine große Verantwortung. Und vor allem, wenn wir sehen, wie stark die Leute solches Verhalten in Kauf nehmen, wenn nur die richtige Partei draufsteht. Das ist auch nochmal ein Appell an Parteiführung, mögliche, sagen wir mal, undemokratische Politiker in ihren Reihen einzuhegen. Das ist auch das, wo es viele Appelle gab, als die Republikaner sich so verändert haben unter Trump, da ist es eigentlich nicht gelungen. Und das ist ein mahnendes Beispiel auch für Europa, dass man schauen muss, dass man undemokratisch agierende Politikerinnen in den eigenen Reihen, wenn man sich denn als demokratische Partei sieht, einhegen muss. Denn die Leute wählen das Label und denken, naja, dann wird diese eine Politikerin oder Politiker schon noch wieder eingefangen werden. Und wir sehen einfach insgesamt, dass Europa nicht immun ist für Demokratieabbau. Nach einem Vorbild, wie wir sie in einigen europäischen Staaten schon gesehen haben, das könnte auch in Westeuropa so passieren.
Um die Demokratie zu schützen, ist es also wichtig, die Themen zu identifizieren, die Teile der Gesellschaft stark emotionalisieren und damit eine demokratisch eher zersetzende Wirkung haben. Darüber hinaus müssen, um möglichen Polarisierungsprozessen entgegenzuwirken, die Bürgerinnen und Bürger mehr einbezogen werden, meint Philipp Milacic.
Dass man auch die Leute mehr fragt, was sie denken und mehr involviert in Entscheidungsprozess. Durch neue Formen der Partizipation der Bürgerinnen und Bürger, wie zum Beispiel Bürgerräte. Weil wir glauben, wir sehen, dass für viele Leute es ist nicht genug, dass sie alle 4, 5 Jahre wählen gehen. Sie wollen mehr gefragt werden, sie wollen mehr mitbestimmen und sie erwarten mehr von Demokratie. Deswegen, wir glauben, dass das eigentlich der richtige Weg wäre, deutsche Demokratie resilienter zu machen.
Allgemein gilt für Deutschland, je zufriedener die Deutschen mit der Funktionsweise der Demokratie sind, desto mehr bestrafen sie undemokratisches Verhalten. Und je optimistischer die Deutschen auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Landes blicken, umso weniger tolerieren sie undemokratisches Verhalten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer aktuellen Folge Zukunftgerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und möchten Ihnen auch unseren Podcast Zukunftgerecht Talk empfehlen. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcasts und allen bekannten Podcast-Plattformen.